Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Die Profis, das RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag ist wieder mal für Sie da. Schön, dass Sie dabei sind. Freue mich sehr. Nach einer doch wirklich harten Woche, oder? Man weiß ja gar nicht. Man ist ja froh, dass Grönland dann immer noch zu uns gehört, zur EU. Und da hat die EU sich tatsächlich durchgesetzt, hat mal Kante gezeigt, klare Kante gegen Trump. Weiß nicht, ob das für Sie überhaupt irgendwie von Interesse ist oder eine Rolle gespielt hat in Ihrem privaten Leben, aber in den Nachrichten ist man ja nicht drumherum gekommen. Dreiecksbeziehungen ist das große Thema des Buches, das Sie heute gewinnen können, hier beim Scannerspiel. Dreiecksbeziehungen wie Sinus, Cosinus und Co. unser ganzes Leben bestimmen. Matt Parker hat es geschrieben und an Matt Parker kann man sehen, was heute Massenmedien eigentlich sind. Denn Matt Parker war früher mal Mathelehrer, ist Stand-up-Comedian, YouTuber. Seine Filme haben über 100 Millionen Aufrufe. Er hat 1,23 Millionen Follower. Das ist ein Massenmedium und nicht diese kleine exklusive Sendung hier. Die ist nur für Sie da. Das Buch von Matt Parker, Dreiecksbeziehungen, erklärt, warum Dreiecke so wichtig sind in der Gesellschaft, in der Welt. Denn Dreiecke sind das verborgene Muster unter der Oberfläche. Damit kann man GPS erklären, das Spotify, Streaming, den Play-Button, das Dreieckstattoo Ihres besten Freundes. Also, wenn Sie alles wissen wollen über Dreiecke, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Klassiker von Sly and the Family Stone, Family Affair bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Thorsten.
Ja, guten Morgen, Stefan.
Ja, Thorsten, du klingst, als wärst du bei mir im Raum. Wirklich, ist das eine Telefonleitung? Kann ich kaum glauben.
Okay.
Fantastisch.
Ja, also, ich habe das Telefon einmal ins hartes Ohr genommen.
Das heißt, du kannst ja eigentlich nur direkt nebenan sein, in Potsdam. Von wo aus rufst du an?
Aus Dresden.
Aus Dresden. Naja, dann muss ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe Telekom. Irgendwas scheint ja dann doch zu klappen bei euch. Ne? Thorsten, danke, dass du bei uns bist. Was war denn in Dresden so los die letzte Woche? Hat dich da irgendwas beschäftigt, ganz besonders?
Also tatsächlich ging es ja relativ, die Elbe floss relativ ruhig.
Gab es nicht einen Lehrerstreik in Dresden? Sag mal, irgend sowas habe ich da gehört.
Okay, das ist mir dann vorbeigegangen, sorry. Ach,
keine schulpflichtigen Kinder, ne?
Doch, aber ich war auch noch ein bisschen unterwegs und vielleicht ein bisschen abgelenkt, ja.
Ja, ich freue mich ja immer, wenn Menschen uns auch hören außerhalb von Berlin und Brandenburg. Wie ist bei dir? Kommst du selber aus Dresden oder hast du Radio 1 quasi von hier mitgenommen nach Dresden?
Nee, ich bin tatsächlich Radio 1-Hörer der ersten Stunde, weil es, das hört man ja immer mal in dem Zusammenhang, hier mit der sächsischen Radiolandschaft nicht so gut bestellt ist. Und dann, also ich und natürlich auch noch viele Gleichgesinnte freuen uns, dass es euch gibt. Und ihr seid unser Hoffnungsschimmer.
Das finde ich gut.
Am Horizont.
Und wir freuen uns, dass es dich gibt, lieber Thorsten. Wirklich.
Ne? Na wunderbar.
Dankeschön. Also du weißt, du hast es als erster Anrufer immer am schwersten, denn erst nach der dritten Frage gebe ich das Buch aus der Hand. Diesmal aber wirklich ein tolles Buch, ja, über Dreiecke und was man da alles lernen kann. Und ich würde sagen, wir bewegen uns mal auf Frage 3 zu, aber in der richtigen Reihenfolge. Hier kommt die erste Frage.
Der T-Rex war erst mit 40 Jahren ausgewachsen. Spätestens seit Jurassic Park ist er der bekannteste Dinosaurier, der je auf der Erde gelebt hat. Der Tyrannosaurus Rex war bis zu 13 Meter lang und wog etwa 8 Tonnen. Um so groß und schwer zu werden, brauchten die Tiere mehrere Jahrzehnte. Das zeigen jetzt Forschende aus den USA. Sie haben T-Rex-Knochen untersucht und festgestellt, die Tiere wuchsen langsamer als bisher angenommen und erreichten ihre volle Größe erst mit 40 Jahren.
Okay, als großer Jurassic Park-Fan. für mich klassisch 50-50. Also du sagst ja mal Bauchgefühl, ne?
Ja, genau.
Okay. Dann Bauchgefühl. Also mein erstes Bauchgefühl sagte, jetzt bin ich wahrscheinlich gleich, verabschiede ich mich schon mal.
Ja, das ist, wenn man zu lange drüber nachdenkt, über das Bauchgefühl, ne, dann fängt der Kopf ja schon wieder an, das zu verwirbeln. Das ist ja das Ding. Bist du sicher, dass du noch genau weißt, was dein Bauchgefühl gesagt hat?
Ja, mein Bauchgefühl hat am Anfang gesagt, das stimmt nicht. Mhm.
Bleibst du dabei?
Okay, jetzt geht's los. Nee, pass auf, okay, ich sage, es stimmt.
Du sagst, es stimmt und das locken wir jetzt ein. Es stimmt, ja?
Ja.
Okay, und es stimmt, ist richtig. Ja, stell dir mal vor, 40 Jahre ist der T-Rex quasi ein Kind. Ja, und ich meine, es gab ja keine Menschen damals, als der T-Rex gelebt hat. Aber wenn, dann wäre der halt immer auf die zugelaufen, hätte mit seinem Schwanz alles kaputtgeschlagen und die Eltern hätten gesagt, der will nur spielen. Ne, bisher ist man davon ausgegangen, dass der T-Rex mit 20 Jahren ausgewachsen ist und sowieso nur 30 Jahre alt wird. Aber in der neuen Studie haben die Forscher das nochmal genauer untersucht und tatsächlich festgestellt, erst mit 40 war der T-Rex erwachsen. Hier kommt Frage Nummer 2.
Reden hilft, sich auf das Autofahren zu konzentrieren. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sollten sich Fahrer und Beifahrer möglichst viel unterhalten. Das zeigt eine neue Studie aus Japan. Die Forschenden haben untersucht, wie sich die Augenbewegungen des Fahrers verändern, wenn er sich unterhält. Das überraschende Ergebnis? Die Augen bewegen sich schneller. Dadurch kann die Person am Steuer Gefahren leichter erkennen und besser auf diese reagieren. Reden hilft also, sich aufs Autofahren zu konzentrieren.
Ich bin noch dran. Ich gehe da mal ganz empirisch ran. Also mir hilft das nicht, weil ich im Kopf immer dann die Themen imaginiere und komplett woanders bin. Und meine liebe Frau sagt, höre auf zu quatschen, konzentriere dich aufs Fahren. Und deshalb sage ich, das ist falsch.
Und falsch ist richtig für dich. Ja. Tatsächlich, ja, du hast vollkommen recht. Also ich hätte es natürlich nicht so schön erklären können wie du, aber es stimmt, Gespräche lenken nicht nur mental ab, auch die Augenbewegung wird langsamer. Ne? Weil wahrscheinlich, wie du sagst, man richtet so die Gedanken mehr so nach innen. Aber eine schnelle Augenbewegung ist ganz wichtig, um ganz schnell auf Gefahren reagieren zu können. Unterhält sich der Fahrer oder die Fahrerin, dann stört das die Blickgeschwindigkeit und Genauigkeit. Und dieser Effekt ist sogar dann messbar, wenn der Fahrer selbst spricht. Allerdings, und das ist die gute Nachricht, beim Hören eines Hörbuchs bleibt die Augenbewegung unbeeinflusst. So, auch mal wieder was, wieder okay. Was gelernt. Thorsten, die wichtige dritte Frage kommt hier.
Eine Woche im All lässt Menschen 2 Jahre altern. Strahlung, ein gestörter Schlafrhythmus und soziale Isolation. Ein Ausflug ins All verlangt Astronauten einiges ab. Diese Stressfaktoren können das biologische Alter beeinflussen. Ein internationales Forschungsteam hat Blutproben von Astronauten nach einer Mission zur internationalen Raumstation ISS analysiert. Das Ergebnis? Nach 7 Tagen im All steigt das biologische Alter um 2 Jahre an. Die gute Nachricht? Zurück auf der Erde kehrt sich der Effekt wieder um.
Naja, dass der eine oder andere Weltraumreisende dann auch aus seiner Landekapsel gehievt werden musste. Und also ich weiß, dass es auf jeden Fall sich auch sehr negativ auf die Knochen auswirkt. Mhm. Knochendichte und solche Sachen. Tatsächlich, ob das jetzt mit dieser 1 Woche in den 2 Jahren korreliert, weiß ich nicht. Aber also im Prinzip ist das richtig. Ob die Zeitangaben stimmen, kann ich jetzt nicht verifizieren. Mhm. Aber ich sag mal, dass es stimmt.
Wir haben das neulich erst gesehen. Ne? Da hat die NASA ja die ISS-Crew zurückgeholt. 4 Raumfahrer. Und ich glaube, das meinst du, diese Bilder. Da sind die also wirklich aus ihrer Raumkapsel rausgetragen worden, weil die kaum stehen konnten. Ne? Und deine Antwort ist auch in diesem Fall wieder richtig. Ja, außerdem hat die Studie gezeigt, bei älteren Astronauten sinkt das biologische Alter wieder auf das Alter vor dem Flug ins Weltall. Bei jüngeren sinkt das Alter sogar unter den Wert, den die Astronauten vor dem Flug hatten. Komisch, oder? Sie sind dann biologisch jünger als ihr tatsächliches Alter. Da weiß man noch nicht genau, warum. Die Studienautoren sagen, das könnte darauf hindeuten, dass wir körpereigene Mechanismen haben, die den stressbedingten Alterungsprozessen entgegenwirken. Also da arbeitet und arbeitet und arbeitet der Körper im All. Wenn wir zurückkommen, ist er erstmal total kaputt. Aber wenn wir zurück auf der Erde sind, ist man jünger als vorher. Das ist auch die gute Nachricht. Thorsten, super, super gemacht. Ich gebe dieses Buch ehrlich gesagt ungern aus der Hand. Ja, es heißt Dreiecksbeziehungen von Matt Parker, dem YouTuber, der uns erklärt, Trigonometrie ist das grundlegendste Konzept, das Menschen jemals entwickelt haben, denn das Dreieck ermöglicht uns, die Welt zu kartieren, Raketen ins All zu schießen, Musik aufzunehmen und beim Billard etwas weniger schlecht zu sein. Aber ich mache dir jetzt dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kennst die Regeln, du kannst jetzt noch eine Frage bekommen, dann hast du am Ende beides, Abo und Buch gewonnen oder beides verloren. Oder du hörst auf und dann schicken wir dir das Buch.
Ach, ich krieg doch mal gern Post von euch. Das ist doch wunderbar. Das letzte, was ich bekommen habe, war von Marion ein Kulturdiplom. Das ist aber auch schon sehr lange her.
Oh ja. Das ist lange her.
Genau. Genau, genau. Aber genau, also ich melde mich mal wieder und dann ziehe ich durch. Aber heute sage ich das Buch ein.
Heute sagst du das Buch ein. Ich gebe es ungern aus der Hand, wie ich gesagt habe. Aber trotzdem, ich gönne es dir natürlich. Herzlichen Glückwunsch, lieber Thorsten. Schöne Grüße nach Dresden.
Ja, vielen Dank.
Pass gut auf die Elbe auf. Dankeschön. Und du weißt, ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Das mache ich nicht.
Schönes Wochenende.
Dir auch.
Tschüss, tschüss. Die Digitalisierung an den Schulen schreitet voran. Bund und Länder wollen mit dem Digitalpakt 2.0 die nächsten 5 Jahre satte 5 Milliarden Euro investieren in schnelles WLAN und Geräte. Aber wer weiß, vielleicht sind digitale Lehr- und Lernmittel in 5 Jahren ja schon wieder out. Ne? Mehrere Länder haben Handys bereits verboten an den Schulen und auch die neueste Untersuchung aus Braunschweig zeigt, digital ist nicht besser, nicht immer jedenfalls. Genauer erklären kann uns das der Psychologe Thorsten Otto vom Institut für pädagogische Psychologie an der TU Braunschweig. Herr Otto, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie wollten rausfinden mit einem Experiment, mit was man besser lernt. Mit kurzen Lernvideos auf TikTok oder durch das Lesen von Texten. Jetzt sagen Sie bloß nicht, Sie hatten vorher so eine Art Verdacht.
Ja, hat man in der Wissenschaft üblicherweise schon. Ne? Mal mit Theorien begründet man seine Hypothesen und das war auch bei mir so der Fall, nämlich auf Basis der kognitiven Theorie des multimedialen Lernens. Das hört sich erstmal sehr, sehr kompliziert an, sagt aber nichts anderes erstmal, dass Lernen effizienter ist, wenn wir visuelle und auditive Informationen über separate Kanäle verarbeiten. Ne? Also das multimedial durchaus besser sein kann, wenn man es gut nutzt. Und bei Kurzvideos ist es jetzt im Vergleich zu einem Normalvideo eben so, dass es sehr, sehr schnell ist. Es werden sehr viele Informationen in einem schnellen Tempo gezeigt. Man muss da zusätzlich zum Beispiel, was auch üblich ist, so Untertitel verarbeiten zum gesprochenen Wort. Und meine Annahme war dann eben, okay, das Arbeitsgedächtnis wird hier sehr wahrscheinlich überlastet werden. Also diesen positiven multimedialen Effekt hat man hier nicht, weil einfach zu viel Informationen gleichzeitig verarbeitet werden müssen. Und deswegen dann zum Beispiel schlechter Informationen verarbeitet und im Gehirn verarbeitet werden.
Und Sie haben dann mehrere Experimente gemacht. Im ersten hatten Sie bereits festgestellt, wer privat viele Kurzvideos konsumiert. Ne? Da haben die Leute per Fragebogen beantwortet. Also wer privat viele Kurzvideos konsumiert, ich nehme an, vorwiegend auf TikTok, denkt langsamer, also schneidet schlechter ab bei Denksportaufgaben. Wie deutlich schlechter denn?
Ja, also tatsächlich, also bei der ersten Studie, es war jetzt kein Experiment, wie Sie schon gesagt haben, war so eine Fragebogenstudie, eine Korrelation. Da hat sich gezeigt, so ein kleiner, so ein kleinerer Effekt. Also jetzt kein besonders großer Effekt, aber schon doch ein kleiner, signifikanter Effekt. Mhm.
Korrelation, Sie sagen es richtig, ist noch kein Kausalzusammenhang. Könnte theoretisch ja auch daran liegen, dass weniger smarte Menschen häufiger Kurzvideos gucken. Also wir wissen die Gründe nicht, oder?
Genau, also das kann man so nicht einordnen. Mhm. Kann auch genauso gut andersrum sein.
In einem zweiten Experiment haben Sie dann eine Gruppe per Kurzvideo lernen lassen und die andere hat mit Text gelernt. Beide zum gleichen Thema?
Genau, also war 1:1 derselbe Lerninhalt.
Also die Texte waren die gleichen, wie man sie auch in den Kurzvideos gefunden hat?
Genau, also wir haben uns 2 Kurzvideos rausgesucht, die eben zu 2 bestimmten Themen waren und haben dann 1:1 den Text, der da eingesprochen wurde, auch als Text dann quasi für die andere Gruppe gegeben.
Damit man beides dann auch wirklich vergleichen kann und man nicht hinterher sagen kann, vielleicht war der eine Text ja didaktischer als der andere. Und erwartungsgemäß kam was dabei raus?
Also es kam dann raus, also wir haben dann im Anschluss an dieses Lernmaterial einen Wissensquiz durchgeführt. Da waren auch sowohl Faktenwissensfragen als auch Verständnisfragen. Und da kam dann eben raus, dass die, die mit einem Kurzvideo gelernt haben, bei diesem Wissensquiz schlechter abgeschnitten haben. Auch signifikant schlechter. Und hier war auch der Effekt schon mittelgroß.
Sehen Sie damit Ihre These bestätigt?
Ja, meine These war ja, dass das dazu führt, dass oder dass man dadurch schlechter lernen kann. Deswegen würde ich jetzt da sagen, dass ich meine Hypothese bestätigt sehe. Ja.
Würden Sie dann mit Blick auf den Digitalpakt 2.0 sagen, Leute, werft bitte die alten Kreidetafeln nicht weg, investiert das Geld lieber in Bücher als in Computer?
Soweit würde ich nicht gehen. Also ich würde es gar nicht so pauschalisieren. An sich würde ich jetzt sagen, Kurzvideos eignen sich nicht nur um eben passiv irgendwas zu lernen. Das sollte, wenn möglichst, eingebettet werden, sinnvoll. Gerade jetzt in Zeiten von Fake News sehe ich sogar irgendwie ein Warnsignal, dass wir das auch irgendwie in den Klassenraum bringen müssen, um eben mit den Kindern und den Jugendlichen das irgendwie zu üben, den kritischen und reflektiven Umgang damit. Und auch eine wichtige Differenzierung, hier wurde ja nur passiver Konsum erhoben oder die passive Nutzung jetzt. Und man könnte ja auch das einbinden, okay, erstellt doch mal aktiv so ein Kurzvideo. Und da muss man ja mehrere auch wichtige Schritte durchgehen, nämlich Informationen verarbeiten und gucken, okay, welche Informationen bereite ich jetzt in diesem Video auf. Also da passiert ja sehr, sehr viel Arbeit oder mehr Arbeit, als wenn ich jetzt einfach nur passiv irgendwie ein Kurzvideo nutze. Und deswegen würde ich sagen, pauschal nein, nicht jetzt komplett alles ad acta legen, aber auf jeden Fall nicht als Ersatz zum klassischen Unterricht. Also, dass man das einfach so reinwirft, ohne irgendwie was damit zu machen.
Also, Lernen mit Texten ist gar nicht so schlecht. Herzlichen Dank an den Psychologen Thorsten Otto vom Institut für Pädagogische Psychologie an der TU Braunschweig. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön.
K.O.-Tropfen und der Missbrauch mit K.O.-Tropfen in Berliner Techno-Clubs, das war jetzt eine ganze Weile kein Thema mehr in den Schlagzeilen. Was aber nicht heißt, dass es das nicht mehr gibt. Nur, wie kann man das Thema wissenschaftlich untersuchen in einer Szene, in der ungern Kontakt zur Polizei gesucht wird, weil es ja irgendwie auch immer um Drogen geht und wo manche Clubs Berichte über K.O.-Tropfen sogar als geschäftsschädigend empfinden. Fragen wir mal nach bei Dr. Charlotte Förster, die Juniorprofessorin für europäisches Management an der TU Cottbus, leitet das Projekt Don't Knock Me Out. Frau Förster, guten Morgen.
Guten Morgen. Also ich bin tatsächlich an der Technischen Universität Chemnitz.
Chemnitz.
Aber ist zumindest sehr nah.
Ja, ist sehr nah. Okay, gut, dann habe ich mich hier verschrieben. Europäisches Management und K.O.-Tropfen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie das zusammenhängt.
Genau, also eigentlich jetzt erstmal auf den ersten Blick natürlich nicht unbedingt direkt, aber jede Hochschule hat ja zum Beispiel auch so eine Third Mission, also wir setzen uns ja auch allgemein so für gesellschaftlich relevante Themen ein und das mache ich halt mit diesem Projekt, also das ist sozusagen an sich mein, ich sage immer so mein Hobbyforschungsprojekt, also wirklich meine Herzensangelegenheit, weil es dazu eben so wenig Daten gibt und ich natürlich als Wissenschaftlerin das so erstmal nicht hinnehmen kann, aber es hat auch viel mit Organisationsforschung zu tun, weil natürlich diese Verarbeitung dieser Fälle natürlich in Organisationen stattfindet.
Wie würden Sie einem Marsmännchen, der noch nie was gehört hat von K.O.-Tropfen und was man damit macht, erklären, was ist das und was machen böse Menschen damit?
Naja, der Begriff K.O.-Tropfen ist an der Stelle eigentlich ein wenig irreführend, weil wir hier eigentlich von einem Sammelbegriff für ganz viele verschiedene Substanzen sprechen, die eben sozusagen diese Wirkung haben, dass sie eine Person manipulieren können, betäuben können, sozusagen willenlos machen können. Da fallen aber ganz verschiedene Substanzen drunter, die sozusagen am häufigst vermutete Substanz ist hier GHB, beziehungsweise GBL, aber wirklich wissen tun wir das an der Stelle auch nicht. Aber das ist im Prinzip ein Sammelbegriff, also der Begriff Drink Spiking oder Spiking allgemein, also diese unfreiwillige Verabreichung dieser Substanzen ist da eigentlich besser, aber natürlich hat sich dieser Begriff jetzt einfach durchgesetzt.
Und diese Substanzen werden wirklich heimlich in offene Drinks reingetropft?
Naja, das ist immer alles ein bisschen schwierig. Ne? Also ja, in dem, was wir untersuchen, da geht es eben um diese heimliche Verabreichung. Aber dadurch, dass wir einfach so eine schlechte Datengrundlage haben, müssen wir natürlich immer aufpassen, was der Ableitung wie ja. Das, was wir untersuchen, ist wirklich diese heimliche Verabreichung dieser Substanz.
Und Sie wollen jetzt eine Datengrundlage schaffen. Was für Daten sammeln Sie denn genau mit Ihrem Projekt Don't Knock Me Out?
Also bei uns geht es darum, dass wir die Fälle, die es jetzt gibt, dass wir die besser verstehen können. Weil wir wurden bisher, also ist relativ wenig Forschung dazu betrieben worden, insbesondere in Deutschland. Und wir wollen im Prinzip diese Fälle, die existieren, besser verstehen. Wir wollen die sozusagen erfassen, ne, dass die überhaupt irgendwo mal dokumentiert sind und dadurch dann einen besseren Einblick in die Problematik bekommen, eine bessere Ausgangsbasis für die zukünftige Forschung stellen und somit natürlich auch Ableitungen für konkrete und effektive Aufklärungs- und Präventionsstrategien sozusagen ermitteln.
Gibt es denn keine Polizeistatistiken über Raub oder sexualisierte Gewalt mit Hilfe von K.O.-Tropfen, die Sie einfach auswerten könnten?
Nein.
Warum nicht?
Weil die Daten in der in dieser Statistik nicht erfasst werden.
Aha. Sie wollen Betroffene besser verstehen. Was genau interessiert Sie da?
Also uns interessiert insbesondere natürlich, wie viele Personen so einen Verdacht schon mal hatten und dann aber auch insbesondere, wie die damit umgegangen sind. Also wann haben die das realisiert? Wem haben die das mitgeteilt? Haben die das angezeigt? Wurden Proben entnommen? Wurde das rechtsmedizinisch bestätigt? Wurde eine Strafverfolgung eingeleitet? Was waren die Symptome? In welchem Zusammenhang war das? Also wir wollen im Prinzip sozusagen ausgehen von diesem Fall, das besser verstehen, aber auch fragen, was fühlen die Leute sich richtig aufgeklärt? Was wünschen die sich an Aufklärung? Also einfach diese Problematik wirklich in ihrer Tiefe besser analysieren.
Vermuten Sie, dass viele mit dem Verdacht, mir wurden K.O.-Tropfen verabreicht, nicht zur Polizei gehen?
Das wissen wir sogar, weil wir haben ja jetzt schon Zwischenergebnisse ausgewertet. Mhm. Und der Anteil von diesen Personen, die eben diesen Verdacht hatten, sind wirklich sehr wenig zur Polizei gegangen. Also wir hatten 572 Personen, die sozusagen angegeben haben, dass sie schon mindestens einmal den Verdacht hatten, Opfer von Drinkspiking geworden zu sein, also dieser unfreiwilligen Verabreichung von K.O.-Tropfen. Davon waren sich jetzt 110% nicht ganz sicher, was in diesem Zusammenhang aber an sich nicht so eine große Rolle spielt, weil wer ist sich hier schon sicher? Ne? Mhm. Und davon sind aber wirklich, oder beziehungsweise insgesamt haben nur 48 Personen angegeben, dass sie diesen Verdacht bei der Polizei gemeldet haben. 72 Personen haben angegeben, dass so eine Probe entnommen worden und nur 18% haben angegeben, dass ihr Verdacht rechtsmedizinisch bestätigt wurde. Also wir haben ja einen Riesengap zwischen den Personen, die im Prinzip diesen Verdacht hatten und die dann wirklich institutionell erfasst wurden.
Und wenn uns nun jemand zuhört und Ihnen was erzählen möchte, wie erreicht man Sie?
Am besten, also wir haben einen Instagram-Account, auf dem wir im Prinzip auch Aufklärung betreiben und der heißt Do Not Knock Me Out und wir haben auch eine Info-Website, wo auch zum Beispiel unsere Info-E-Mail-Adresse erreichbar ist. Das ist www.donotknockmeout.com mit Bindestrichen dazwischen.
Ja, und ich würde sagen, sobald Sie fertig sind mit diesem Projekt oder mehr Ergebnisse haben, sprechen wir wieder mit Charlotte Förster von der TU Chemnitz, natürlich Juniorprofessorin für europäisches Management über das Projekt Don't Knock Me Out. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Geschichte kann immer super spannend sein. Es kommt natürlich immer auf die Form an. Ich habe neulich ein großartiges Buch gelesen über die Geschichte des deutschen Schlagers der 70er, erzählt von den Protagonisten selbst. Und dann ein zweites über die Geschichte des deutschen Popjournalismus, ebenfalls Oral History, also erzählt von denen, die dabei waren. An der Fernuni Hagen werden solche Geschichten gesammelt. Autobiografien, Tagebücher und Briefe. Das Archiv heißt Deutsches Gedächtnis und wird seit über 30 Jahren verwaltet von der Historikerin Dr. Almut Lee am Institut für Geschichte und Biografie. Frau Lee, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Oral History, sind das nur Texte oder sind es auch Töne und Filme, die Sie da sammeln?
Vor allem Töne und auch Bilder. Wir machen heute vielfach Video-Interviews und zeichnen also die Gespräche auf. Die verschriftliche Form des Gesprächs ist tatsächlich nur ein Hilfsmittel für die Analyse, aber das gesprochene Wort ist für uns die eigentliche Quelle. Und lassen Sie mich sagen, ich bin sehr dankbar über Ihren Eröffner, dass Sie nämlich gezeigt haben, dass Interviews, die wir machen, heute sehr viel weiter gefasst sind als Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialismus, dass jede Zeit ihre Zeitzeugen hat und jedes Ereignis und auch jede Bewegung, jedes kulturelle Phänomen. Also vielen Dank. Ja, so ist es.
Ja, wir Radioleute mögen das natürlich, wenn Dinge tatsächlich auch erzählt werden. Wie groß ist Ihr Archiv? Das ist doch deutsches Gedächtnis, klingt so als, ja, wie groß ist das?
Es hat einen monumentalen Anspruch, ja. Nein, wir haben tatsächlich inzwischen über 4000 Interviews aus über 150 Sammlungen. Das heißt, wir sammeln ja nicht einzelne Interviews, sondern die entstehen immer in bestimmten Forschungsprojekten und Sammlungszusammenhängen. Und ja, da sind wir inzwischen bei 4000 und das Archiv wächst beständig.
Woher kommen diese Erinnerungen zu Ihnen? Führen Sie die Interviews alle selber oder wird das zugeführt?
Sowohl als auch, also Sie sagten, seit 30 Jahren, etwa 50 von diesen Projekten sind tatsächlich bei uns am Institut für Geschichte und Biografie der Fernuniversität in Hagen durchgeführt worden. Aber wir kriegen eben auch von vielen Forschenden und Sammelnden aus anderen Zusammenhängen Interviews, weil es eben wichtig ist, diese Interviews für folgende Forschungen zugänglich zu machen. Das sind ja historische Quellen, die sehr viel Aussagen auch über den eigentlichen, den ersten Entstehungszusammenhang hinaus. Und ja, so sammeln wir.
Nun ist ja unser Gedächtnis alles andere als zuverlässig. War es die Lerche oder die Nachtigall? Wie gehen Sie um mit dem Wissen, dass zwei Beteiligte dieselbe Situation oft ganz unterschiedlich erinnern?
Naja, zum einen fragen wir ja immer mehr als einen. Also wenn ich sage, wir machen immer Sammlungen, ich denke etwa an die Bombardierung Dresdens war ein größeres Projekt, da erinnern sich Menschen natürlich ganz unterschiedlich. Aber zum einen sind das multiperspektivische Erinnerungen, die sich also gegenseitig auch ergänzen. Manchmal widersprechen sie sich natürlich auch. Dann kann man sich fragen, woran liegt das? Das hat oft auch etwas mit dem Ereignis selber zu tun, weil es sehr verschieden wahrgenommen wurde. Also diese Unterschiedlichkeit ist etwas, womit wir produktiv umgehen, die geradezu auch einen Erkenntnisfortschritt uns bringt.
Nächsten Dienstag, 27. Januar, ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, also Tag der Befreiung des KZ Auschwitz. Da wird es ja bald keine Zeitzeugen mehr geben. Kann ein Archiv das lebendige Erzählen ersetzen?
Natürlich nie eins zu eins. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Aber das Archiv ist letztendlich das Einzige, was wir haben, was uns übrig bleibt. Und das wird ja auch heute schon eingesetzt. Also natürlich gibt es immer wieder noch oder hat es in den letzten Jahren immer wieder noch Besuche von Zeitzeugen, von Überlebenden des Holocaust in Schulen oder bei Gedenkveranstaltungen gegeben. Aber wenn wir an Ausstellungen denken, Gedenkstätten, da ist das Videointerview heute immer noch das Mittel der Wahl. Und natürlich geht das technisch immer weiter. Wir haben heute Hologramme von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, wo mit KI gearbeitet wird und entsprechend Antworten generiert werden. Ob das alles die Zukunft ist oder wie gut das funktioniert, sei dahingestellt. Das wird die Zeit zeigen. Aber wir haben nichts anderes als dies. Und ich bin aber sehr dankbar, dass wir das haben und wirklich in großer, großer Zahl Interviews mit Überlebenden des Holocaust geführt wurden.
Wie modern ist denn im Jahr 2026 mittlerweile der Zugang zu Ihrem Archiv? Ich sage es jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Sind das immer noch Wissenschaftler, die über Mikrofilm hängen, um dort reinzugucken? Oder gibt es sowas wie einen TikTok-Kanal für die Jüngeren? Also wie kann ich bei Ihnen da drin stöbern als Forscher?
Also bei uns waren es ja immer die Audiokassetten, ja, die eben die Älteren noch kennen, die dann in ein Gerät eingelegt wurden. Nein, wir sind tatsächlich sehr modern. Natürlich ist alles digitalisiert. Wir machen heute Transkripte mit automatischer Spracherkennung und das funktioniert erstaunlich gut. Wir haben semantische Suche, das heißt, man kann Suchbegriffe eingeben und findet dann entsprechende timecodiert die Stellen in den Interviews. Und das ist tatsächlich auch inzwischen in weiten Teilen online zugänglich. Also wir haben 4000 Interviews insgesamt und davon sind 1500 bereits in unserer Online-Repräsentanz. Allerdings muss man sagen, es ist deutlich zugangsgeschützt. Nicht jeder kann darin stöbern, weil die Interviews alle nicht anonymisiert sind. Und das sind natürlich sehr private, subjektive Erinnerungen. Da kann nicht einfach jeder so reinhören. Deswegen ist es primär für Forschung und Wissenschaft, aber auch für Lehre. Und also wir haben heute auch viele Studierende, die sich in unserem Archiv anmelden, registrieren, weil sie zu bestimmten Fragen arbeiten wollen. Also das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.
Deutsches Gedächtnis, so heißt das Archiv, verwaltet von der Historikerin Dr. Almut Lee am Institut für Geschichte und Biografie an der Fernuni Hagen. Frau Lee, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
In Berlin veranstaltet die Bundesschülerkonferenz diese Woche einen Bildungskongress zur mentalen Gesundheit junger Menschen. Und ich würde sagen, da kann man sich gar nicht früh genug drum kümmern, denn mittlerweile, vielleicht wissen Sie das ja, zählen psychische Erkrankungen in Deutschland zu den häufigsten Ursachen für Krankschreibungen und die Frühverrentung. Viele dieser Krankheiten teilen sich dabei die gleichen genetischen Ursachen. Und das wollen wir uns mal erklären lassen von Dr. Anke Hinay. Sie ist Professorin für Molekulargenetik an der Uni Duisburg-Essen. Frau Hinay, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sind es denn immer die Gene, die verantwortlich sind für Depressionen, Angststörungen oder Schizophrenie?
Ja, ganz so einfach. Also als Genetikerin würde ich jetzt gerne sagen, ja klar. Aber wir wissen tatsächlich aus vielen familienbasierten Studien, Zwillingsstudien zum Beispiel, dass der genetische Anteil bei vielen psychischen Erkrankungen hoch ist. Also da sagen wir zwischen 50% und 70-80%, so haben die Studien das ergeben, in der Mitte des letzten Jahrhunderts schon. Und das war Grund genug zu sagen, naja, wenn dieser genetische Anteil so hoch ist, dann müssen wir doch irgendwie diese Gene auch finden können. Und wenn wir die finden, dann verstehen wir vielleicht die Erkrankung besser, also die Biologie, die dem zugrunde liegt. Mhm. Und das war der Grund, diese Genetik zu untersuchen. Aber wie gesagt, natürlich, wenn 50% Genetik ist, dann muss ja auch von außen noch irgendwas kommen, was einen Einfluss hat.
Ja, und dann hat ein sehr großes internationales Forschungsteam, da waren Sie dabei, die Daten von 1 Million Menschen untersucht. Nach was genau?
Tatsächlich hat man da das genetische Material, das gesamte Genom sich näher angeguckt. Nicht jede einzelne Base, aber so ungefähr jede tausendste Base angeguckt. Bei dieser großen Anzahl von Patienten und einer ebenso großen Anzahl von Kontrollen und hat versucht, gemeinsame zugrunde liegende Mechanismen zu finden. Also das waren 14 verschiedene Erkrankungen, die da eingeflossen sind, wo man sagen würde, wieso? Man kann doch nicht eine Essstörung und eine Depression und Schizophrenie zusammen analysieren. Das sind doch ganz unterschiedliche Entitäten. Diese Studie zeigt aber, so unterschiedlich ist das vielleicht gar nicht. Zumindest ist es nicht, sind es vielleicht nicht 14 verschiedene Entitäten, sondern vielleicht nur 4, 5. Das werden wir noch genauer rauskriegen müssen.
Ja, das ist ja das Ergebnis der Studie. Verschiedene psychische Erkrankungen haben gemeinsame genetische Faktoren. Da müssen Sie uns Laien natürlich ein bisschen auf die Sprünge helfen. Was bedeutet das genau?
Ja, das bedeutet, dass vielleicht, wir haben ja diese Klassifizierung verschiedener Erkrankungen, wie schon gesagt, Schizophrenie, Depression. Und wir denken, dass es so ganz unterschiedlich. Wenn wir solche Patientinnen und Patientinnen sehen, dann ist dieses Erkrankungsbild sehr unterschiedlich. Und man hat nicht das Gefühl, dass es gemeinsam sein kann. Aber tatsächlich zeigt diese Studie, dass vielleicht in der frühen Entwicklung schon Unterschiede in der Gehirnentwicklung bestehen, die ähnlicher sind über diese Erkrankungen hinweg, als man das erst so gedacht hatte. Schon lange wissen wir eigentlich, dass es häufiger bei der Diagnose einer Erkrankung auch eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, eine andere Erkrankung zu diagnostizieren. Zum Beispiel bei Essstörung Anorexia Nervosa ist es sehr häufig, dass auch eine Depression diagnostiziert wird. Also da konnte man schon ahnen, dass es da irgendwie so Gemeinsamkeiten gibt. Aber in dieser Schärfe, die wir jetzt in dieser Analyse durchführen konnten, hat man noch nicht gewusst, wie hoch die Übereinstimmungen sind und welche Krankheiten jetzt näher beieinander sind und welche weiter auseinander sozusagen. Mhm.
Also wenn nun die gleichen Gene für unterschiedliche psychische Erkrankungen verantwortlich sein können, was bedeutet das für die Therapie?
Naja, das bedeutet, dass wir vielleicht erstens diese Therapie, die wir bislang so gewohnt sind, oder auch die Diagnostik, ja, dass wir bestimmte Kriterienkataloge haben und sagen, wenn die alle erfüllt sind, dann ist es die und die Erkrankung, dass wir da vielleicht nochmal drüber nachdenken müssen und vielleicht, also in Zukunft, man eher auf diese biologischen Mechanismen geht und gar nicht sagt, gut, diese Ausprägung ist jetzt Autismus, aber tatsächlich ist da dieser biologische Pathway, dieser biologische Mechanismus verändert. Und wenn wir wissen, dass eben bei verschiedenen Erkrankungen diese Mechanismen ähnlich sind, dann kann man die vielleicht auch ähnlicher behandeln. Also wenn man ein Medikament für eine dieser Erkrankungen dann etabliert hat, dann kann das für die andere Erkrankung vielleicht auch eingesetzt werden, aufgrund dieser ähnlichen biologischen Mechanismen, die dem zugrunde liegen.
Psychische Erkrankungen haben oft gemeinsame genetische Grundlagen. Das Ergebnis einer riesigen Studie mit dabei war auch Dr. Anke Hinay. Sie ist Professorin für Molekulargenetik an der Uni Duisburg-Essen und war zu Gast bei uns bei den Profis auf Radio 1. Frau Hinay, vielen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
Ich danke Ihnen, Ihnen auch.
Wie heißt es so schön im Gartenbau, nur die Harten kommen in den Garten? Na, man muss da durchhalten können, wenn es mal Frost gibt. Wer von Ihnen bei Temperaturen von -7 Grad, wie gestern zum Beispiel, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, zur Uni oder zur Kita, hat meinen vollsten Respekt. Wirklich, Winter ist nichts für mich. Selbst das freundliche Krähenpärchen vor meinem Bürofenster trägt derzeit Daunenmantel, voll aufgeplustert. Aber wie schaffen das unsere Stadttiere draußen in der Kälte, 24 Stunden am Tag? Wie geht das? Das frage ich Dr. Silvia Ortmann, Wildtierbiologin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Frau Ortmann, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Wir Menschen sind da so ein bisschen verweichlicht. Die Bahn hat die letzten Wochen vorsichtshalber Züge ausfallen lassen, als es kalt geworden ist. Okay, in Zehlendorf, das war hart. Da haben Tausende selbst erlebt, wie es ohne Strom und Heizung sein kann. Für Obdachlose fahren nun verstärkt Kältebusse durch die Stadt. Aber die Tiere, wie kommen die denn durch den Winter?
Und die Tiere, die bei uns leben, in der Stadt leben oder in Deutschland leben, die kommen eigentlich ganz gut durch den Winter, weil die sind durch Millionen Jahre Evolution eigentlich darauf vorbereitet. Das, was wir jetzt so als besonders kalten Winter wahrnehmen, das liegt auch daran, dass wir durch den Klimawandel so ein bisschen auch verweichlicht sind. Eigentlich ist es ein ganz normaler Winter. Und die Wildtiere, die wie gesagt bei uns leben, die leben ja in gemäßigten Breiten, die kennen Jahreszeiten und die bereiten sich darauf vor, indem sie sich zum Beispiel ein dickeres Fell wachsen lassen, indem sie sich für die knappe Zeit Vorräte anlegen. Das kann Fett sein, aber auch wie beim Eichhörnchen jetzt irgendwelche Nüsse. Und indem sie sich Rückzugsorte suchen, in denen sie zur Ruhe kommen können, in denen sie ungestört sind und in denen sie dann auch besonders wenig Energie verbrauchen.
Frieren Tiere? Ich meine, wie ist das mit den Vögeln, den Krähen, den Tauben, den Meisen, den Spatzen?
Natürlich können Tiere frieren, also wenn sie zum Beispiel auch nass werden, dann frieren sie auch. Aber im Allgemeinen, wie gesagt, ändern sie ihr Federkleid oder ihr Haarkleid, das können sie aufplustern. Darin fangen sie quasi dann die Körperwärme ein und dann frieren sie im Allgemeinen nicht. Oder sie suchen halt Orte auf, in denen es nicht ganz so kalt ist.
Es gibt ja auch so Tiere wie die Kormorane, die man viel sieht an Spree- und Landwehrkanal, die ja ihr Gefieder trocknen lassen müssen, nachdem sie im Wasser waren. Das kann auch schnell zu Eis gefrieren jetzt, ne?
Das kann durchaus passieren. Da hilft nur nicht ins Wasser gehen. Und wenn der Landwehrkanal zugefroren ist, dann verbietet sich das sowieso.
Wie verhindern denn die Schwäne auf dem Landwehrkanal und die Enten, dass sie einfrieren, dass sie einfach nicht mehr rauskommen, weil sie einfach nachts nicht aufgepasst haben und dann hat das Eis die kleinen Patschepfötchen dort festgefroren?
Sie können vor Ort halt ein bisschen versuchen, Wasser zu treten oder halt einen Ortswechsel regelmäßig vornehmen, wie Sie schon sagten. Unter unseren Bedingungen ist es ja auch meistens so, dass die Temperaturen am Tag wieder ein bisschen ansteigen und dann kommen sie aus dieser bedrohlichen Situation wieder raus. Natürlich kann es auch mal passieren, dass sie für ein bisschen länger einfrieren. Ich frage mich halt immer, wie halten die das einfach aus, dass sie so kalte Füße haben und dass sie nicht ihre Wärme verlieren, auch über die Füße. Und da gibt es tatsächlich physiologische Anpassungen, die halten dann auch Fußtemperaturen von knapp über 0 Grad aus.
Was ist mit unseren Stadtfüchsen? Da haben wir ja Gott sei Dank sehr, sehr viele von in Berlin, Potsdam. Keine Schuhe an den Pfoten und immer nachts unterwegs, wenn es am kältesten ist. Wie schützen die sich?
Die schützen sich tatsächlich auch über ihr Winterfell. Es ist ja nicht umsonst, jagen die Jäger ja die Füchse auch im Winter, weil dann nachher der Pelzmantel besser aussieht und das Fell einfach schöner ist. Das hilft schon tatsächlich sehr viel. Also die Temperatur an der Haut, die ist tatsächlich dann nur wenig unterhalb der Körpertemperatur. Das ist ein gut isolierendes Fell. Und wenn sie aktiv sind, produzieren sie ja auch Wärme. Und sie fressen halt regelmäßig. Das führt auch dazu, dass ihr Energiebudget im Plus ist.
Warum sieht man denn derzeit mehr humpelnde Füchse als sonst? Haben die alle Frostbeulen?
Nein, das hoffe ich mal nicht. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Es ist so, dass die Füchse gerade im Moment ihre sogenannte Ranzzeit haben. Das heißt, sie verpaaren sich und werden dann halt auch so ein bisschen blind und passen teilweise im Straßenverkehr dann nicht auf. Und dann kann es schon mal passieren, dass man sich irgendwo stößt oder mal mit einem Auto zusammen stößt. Und außerdem ist es so, dass die halt einfach auch viel häufiger aktiv sind am Tag und dass sie deshalb halt häufiger auffallen und uns es auch auffällt, dass sie ab und zu mal humpeln.
Ab wann sollte ich Tieren helfen?
Ich sollte dann Tieren helfen, wenn sie durch das menschliche Verhalten im Prinzip in Notsituationen gekommen sind. Das kann zum Beispiel sein, wenn auch für die Vögel das Futter knapp wird, dann kann man zum Beispiel auch mal Vögel füttern. Für Wasservögel ist es allerdings eher verboten. Das ist aber eine Situation, wo ich helfen kann. Und ansonsten kann ich ihnen den Lebensraum so günstig wie möglich schaffen, also Rückzugsorte anbieten und sie vor allem nicht stören. Also vielleicht auch die Katze mal in diesen Zeiten drin lassen in der Wohnung, die Hunde anleihen, damit sie die Wildtiere nicht aufstöbern und damit dann halt auch in Energienot bringen im Prinzip.
Wie die Wildtiere in der Stadt durch den Winter kommen, durch die Kälte. Dr. Silvia Ortmann hat uns aufgeklärt, Wildtierbiologin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Frau Ortmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Es war mir ein Vergnügen.
Mir auch. Schönes Wochenende.
Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Im Frühling und Herbst denken wir konservativer. Moralische Überzeugungen schwanken mit den Jahreszeiten. Eine Befragung von US-Amerikanern zeigt, konservative Werte wie Loyalität, Autorität und Reinheit finden im Herbst und Frühling mehr Zuspruch als im Winter und im Sommer. Das liegt vielleicht daran, dass Menschen zu diesen Jahreszeiten auch mehr Ängste empfinden. Und konservative Werte könnten bei Personen, die sich bedroht fühlen, eher Anklang finden.